Als erstes möchte ich die Grüße von unseren Geschwistern loswerden, die grüßen lassen haben. Sie haben auch gebetet, wie auch ihr, für diese Tage hier in Pforzheim. Und wie Valentin schon gesagt hat, wir wurden reichlich gesegnet. Und dafür sei Gott die Ehre. Ich wollte diese Botschaft mit einer Frage beginnen und fragen, wie geht es euch? Wie geht es dir persönlich? Und ich meine nicht diese Floske, wie geht's dir, mir geht's gut, sondern wie geht's dir tatsächlich in deiner Seele? Geht's dir vielleicht wie Gideon im Geistlichen, in der Seele, der sich versteckt und malt den Weizen, schlägt dort raus in einer Kälte und nicht in einer Tenne, wo man es sonst macht? Oder geht's dir wie Salomo bei der Tempeleinweihung, der jubelte und dankte Gott? Die alttestamentlichen Geschichten sind uns ja nicht nur dazu gegeben, dass wir wissen, wie es sich ereignet hat, wie es dem Volk Gottes ging, sondern das sind ja Bilder, das sind Gleichnisse, die wir heute für uns anwenden können, für unser geistliches Leben 2024. Wenn wir die Geschichte des Volkes Gottes studieren über die Zeit, dann merken wir, es ging ab und auf, ab und auf. Dann werden wir schnell merken, dass es drei Gründe gab, warum das Volk Gottes immer wieder gefallen ist. Das erste war Unzufriedenheit, was ins Murren dann kam. Das zweite, die fremde Frau. Und durch die fremde Frau kam es dann zum Götzendienst. Und ich wollte heute ein Wort mit euch teilen, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ich habe es überschrieben mit den Worten: Sieg am Beispiel Gideons. Gott möchte, dass wir ein Siegesleben führen. Gott hat auch nicht vorgesehen beim Volke Israel, dass sie immer wieder am Boden lagen und er durch andere Völker sie demütigen musste, damit sie wieder zu Gott fanden. Und jetzt die Geschichte mit Gideon. In welcher Zeit hat sich dieses ereignet, dass der Engel des Herrn kam zu Gideon und sprach ihm an, wie wir in der Einleitung das gelesen haben. Und wenn wir zurück zu Richter 6 gehen und den letzten Satz aus dem Kapitel 5 des Verses 31 lesen. Richter Kapitel 5, Vers 31, der letzte Satz. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe. Und dann der erste Satz in Kapitel 6. Und die Kinder Israel taten, was böse vor dem Herrn war. Hier stehen nur zwei Sätze. Ruhe und plötzlich taten sie, was dem Herrn nicht gefallen ist. Und es war sicherlich nicht von einem Tag auf das andere, auf den anderen, sondern es ist immer ein Prozess, ein schleichender Prozess. Und die beste Voraussetzung für diesen schleichenden Prozess ist eine ruhige Zeit. Liebe Geschwister, wohnen wir nicht einer oder leben wir nicht einer ruhigen Zeit? Sind wir auch nicht gefährdet von dieser ruhigen Zeit? Uns geht's gut. Wir sind satt. Wir können uns alles leisten. Brauchen wir noch Gott? Dann schauen wir, wie geht's den rechts, links? Die haben ja auch schöne Frauen. Als Bibelleser wissen wir, Gott hat gesagt dem Volke Israel, ihr sollt euch nicht Frauen aus den Heidenvölkern holen. Aber in den ruhigen Zeiten, alles wird stille, keiner ermahnt, es geht uns doch gut. Es ist ja nicht so schlimm. Man heiratet eine Frau und die sagt, ich brauche mein Bild, mein Götzen. Ja, wir stellen Senden aus der Stadt, lassen wir zu. Ich baue dir da was. Kannst dort deinen Gott anbeten. Vergeht eine gewisse Zeit. Warum soll ich da rausgehen? Wir haben hier Platz im Vorgarten. Und tatsächlich, der Ort ändert doch nichts. Du kannst auch hier bei uns im Garten den anbeten. Und so kommt es schleichend, dass das Volk Israel beginnt, diese Götzenbilder anzubeten. Und die Kinder Israel taten, was böse war von dem Herrn. Und dann lesen wir, und Gott gab sie, Vers 2. Als die Hand die Medianiter, Vers 1, gab sie der Herr 7 Jahre lang in die Hand der Medianiter, damit sie gedemütigt wurden. Und wir lesen dann später, und das Volk Gottes schrie zum Herrn. Die ruhige Zeit war vorbei. Was für ein Zustand, sie bauen sich Höhlen und Klüfte in den Bergen, verstecken sich dort, haben kein Essen. Müssen um jeden Korn, den sie irgendwo noch vom Feld holen, bangen. Und das sehen wir ja an Gideon, der versteckt sich in einem Schuppen, wo die Kälte steht. Ein Gerät, damit man aus dem Weintrauben Wein macht. Und dort klopft er Weizen aus. Und sammelt jeden einzelnen Korn auf. Und dann beginnen sie zu schreien. Beginnen sie zu schreien. Gott, sei uns gnädig. Sei uns gnädig, erbarme dich, unser. Und Gott ist gnädig. Liebe Geschwister, das ist Gnade, die wir auch heute haben. Egal wie es uns geht und wo wir aktuell sind, ob wir jubeln oder weinen innerlich, Gott ist gnädig, auch dir, auch heute. In Vers 12 lesen wir dann, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist denn das alles uns widerfahren? Und wo sind alle Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sagten, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hände der Midian, und in die Hände der Midianiter gegeben. Wo sind die Wunder? Von denen uns die Väter erzählten. Wo sind die Wunder, die wir von unseren Opa und Oma gehört haben? Erleben wir heute, ich und du, diese Wunder, deren voll die Bibel ist? Es sind circa 300 Jahre vergangen, seitdem Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Gideon wusste von diesen Geschichten. Damals war das noch nicht geschrieben irgendwo. Aber Gideon wurde es mitgeliefert über seine Eltern. Er wusste davon. Und er sagt, wo ist das? Wo ist dieser Gott, von dem du sprichst? Geht es uns nicht auch so oftmals? Wo ist dieser Gott, der uns verheißen hat zu siegen, aber wir liegen am Boden? Erleben wir heute das Wirken Gottes so aus erster Hand? Dass ich sagen kann, ich habe gestern das und das erlebt. Nicht in Wolynien, nicht in Kasachstan. Es ist gut, auch diese Wunder zu hören, sicherlich. Aber ganz anders ist es, wenn ich das erlebe, heute, und sehe die Hand Gottes in unserem Leben. Und jetzt kommt Gott zu Gideon und sagt ihm, Vers 14, der Herr wandte sich zu ihm und sagte, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus den Händen der Midianiter erretten. Sieh, ich habe dich gesandt. Er aber sagte zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Sieh meine Tausendschaft. Meine Verwandtschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sagte ihm, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Sodass du die Midianiter schlagen willst, wirst wie einen einzelnen Mann. Gott hat ihm gesagt, du wirst siegen. Liebe Geschwister, wir sind zum Siegen berufen worden, jeder einzelne von uns. Wir lesen in Zacharia 12, Vers 8. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David. Und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Wir wollten nicht sein wie David. Jedes Kind kennt die Kraft Davids. Und Gott sagt hier, jeder Einzelne, der Schwächste wird sein wie David. Und wir kennen, wie war David? Der hat den Goliath besiegt. Gott möchte, dass wir Sieg haben, dass wir stark sind. Und das nicht aus unserer Kraft, wie es auch bei David war. Denn er hatte zu Goliath gesagt, du kommst mit Schwert und Spieß, aber ich komme mit der Kraft des Herrn. Und das ist die Kraft, die wir benötigen, um in unserem Leben Sieg zu haben. Wir lesen 1. Korinther 15, Vers 55. Der Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist gestorben, damit ich und du Sieg haben über die Sünde. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Damit aber diese Kraft in unserem Leben wirken kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Und das sehen wir auch im Leben Gideons. Lasst uns zurück zu Richter 25 gehen, zu Richter 6, Vers 25. Da lesen wir Richter 6, Vers 25, in derselben Nacht. Sagte der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier, der dein Vater gehört, und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Bild um, das daneben steht. Gott sagt dir, Gideon, du musst in deinem Leben aufräumen. Und vielleicht sagt jemand von uns, Götzen anbeten, Aschera-Bilder, das ist definitiv nicht von uns. Das kann man von uns nicht sagen. Und tatsächlich, das ist so, wir beten keine Bilder an. Aber sind die Götzen unserer Zeit ein wenig anders? Eine einfache Regel zu erkennen ist, schau in dein Leben, was ist bei dir auf dem ersten Platz? Wenn es nicht Gott ist, dann ist das dein Götze. Jemand hat das noch so definiert, alles, was dein Denken, Fühlen und Wollen steuert, das ist dein Gott. Alles, was unser Denken, Fühlen und Wollen beeinflusst oder gefangen nimmt, das ist unser Gott, das ist unser Götze. Und lasst uns vielleicht praktisch werden, paar Beispiele anschauen. Was kann da unser Götze sein? Was kann zum Götzen werden? Der erste Punkt ist, allen liebgewonnene Geld. Wir können alle nicht ohne Geld. Aber kann das Geld zu einem Götzen werden in unserem Leben? Habt ihr Beispiele aus der Bibel, wo das Geld jemandem zum Problem wurde? Mir fallen da mindestens zwei ein. Genau, das ist richtig. Ananias und Sapphira, was wurde noch genannt? Ganz genau. Das fällt mir auch ein. Ananias und Sapphira. Die hatten die Möglichkeit, das ganze Geld des Ackers für sich behalten. Aber sie wollten zum einen was Gutes tun, aber auch für sich behalten. Nicht alles abgeben. Es wurde ihnen zum Problem. Das hat ihr die Krone gekostet. Das ewige Leben hat das Geld ihnen gekostet. Genauso beim Judas. Das Geld hat ihm sein ewiges Leben gekostet. Und wir sehen hier bei Judas nicht das große Geld, das er hatte. Es kann auch das Problem werden, die Million, die wir nicht auf dem Konto haben. Wir lesen in der Bibel, die da reich werden wollen, fallen in verschiedene Stricke. Wenn unser Leben da ist, ausgerichtet, um unser Konto zu füllen, um die Million zu erreichen, und es dreht sich nur darum, um Geld in unserem Leben, das ist unser Götze, dann heißt es, stille zu werden und dieses Götzenbild niederzureißen. In dieser Nacht, hat der Herr gesagt. Das nächste Thema, Besitztum, Materialismus, haben wollen. Wir brauchen alle ein Haus, wir brauchen alle ein Auto. Aber wie hängt unser Herz daran? Oder können wir sagen, wie Hiob, Gott hat das gegeben, Gott hat das genommen? Oder hängen wir daran? Brauchen wir immer mehr? Den reichen Jüngling ging es so. Als Jesus zu ihm gesagt hat, verkaufe alles, was du hast. Und er ging traurig davon. Reiße es nieder. Dann fielen bekannte Geräte. Ich nenne es manchmal Herzschrittmacher. Die Mediziner wissen ja, was ein Herzschrittmacher ist. Der wird hier im Herzbereich angebracht und überwacht unseren Herzschritt. Und falls das Herz dann nicht mehr im Takt läuft, dann unterstützt er das. Aber das Gerät meine ich nicht. Und selbst ein Herzschrittmacher ist nicht unser Problem. Ich meine dieses Gerät. Wir tragen es vielleicht nicht beim Herzen. bisschen weiter in der Regel. Aber die Frage ist, wie sehr nimmt dieses Gerät unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen gefangen? Und das können wir ganz schnell sehen, wenn wir, es gibt ja die Funktion, kennt ihr die? Bildschirmzeit. Man kann sehen, wie viel Zeit man mit diesem Gerät so pro Tag verbringt. Und wenn da 8 Stunden steht, bedeutet das, 8 Stunden hat dieses Gerät dein Denken, dein Fühlen und dein Wollen gefangen genommen. In diesen 8 Stunden hast du wenig an Gott gedacht. Und sicherlich wird jemand sagen, ich habe dort auch meine Bibel-App. Keine Frage. Wenn wir wenigstens 1/10 dieser Zeit in der Bibel-App verbracht haben, dann Gott sei Dank. Dieses Gerät kann zu unserem Götzen werden. Deswegen schau in dein Leben, was macht es mit dir? Und wenn du merkst, es nimmt mein Denken, Fühlen und Wollen gefangen und ich kann es nicht loswerden, dann reduziere es. Weiterer Punkt, die Arbeit. Viele sind so von der Arbeit angetan. Und das ist auch gut, dass dir deine Arbeit gefällt. Aber wenn es sich nur um die Arbeit dreht, vielleicht um deine Karriere, wie komme ich auf meiner Karriereleiter weiter? Und das ein Problem ist in deinem Leben, dass du merkst, es steht mir im Wege, dass ich mir Zeit für Gott nehme, ist es dein Götze. Reiß es nieder. Nächster Punkt, unsere Bildung. Es ist heute so wichtig in der Gesellschaft, dass wir gebildet sind. Dass wir eine nach der anderen Ausbildung bekommen und noch besser. Und kann uns nicht die Bildung ein Problem werden in unserem geistlichen Leben, dass es zwischen Gott und uns steht? Und es ist nicht nur die Bildung, sage ich mal, für unseren Beruf, es kann deine musikalische Bildung sein. Wenn du so gebildet bist und so musikalisch, dass du dich mit denen gar nicht unterhalten kannst, die von der Musik nicht viel Ahnung haben, stehst 2 Stufen höher in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Es kann ein Problem werden. Deine Bildung, meine Bildung. Reiß es nieder. Jesus sagte ja, wenn dein Auge dir ein Problem ist, dann reiße es lieber aus, dann ist es besser, dass du blind in das Reich Gottes eingehst, als sehend verloren gehst. Und wenn wir schon über die Augen sprechen, ich habe ja erwähnt, ein Punkt, das Volk ist Israel, ein Problem, waren die fremden schönen Frauen. Und wisst ihr, unsere Augen können, und das geht natürlich meistens um die Männer, uns zu einem Problem werden. Wir heiraten vielleicht auch keine Frau, wie es damals geschehen wird. Aber das ist auch nicht notwendig. Jesus sagt, wenn jemand eine Frau anschaut, mit Begehren, der hat schon Ehebruch ergangen. Und Hiob hat gesagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, dass ich keine Jungfrau ansehe. Sind unsere Augen sauber? Oder können wir uns an den Strand legen, dort die Kurven genießen und denken, es ist alles in Ordnung? Möge Gott uns bewahren, dass das uns ein Problem wird. David ist gefallen, der kräftige Mann, von dem wir gelesen haben, das wurde ihm zu einem Problem. Möge Gott uns Kraft geben. Vielleicht den letzten Punkt, was unser Götze sein kann, das ist das große, jedem bekannte eigene Ich. Wie groß will das eigene Ich in unserem Leben werden? Wir leben in einer Gesellschaft, die lehrt die Kinder, die lehrt uns, du bist heute wichtig. Es geht nur um dich. Schaue, was dir gefällt. Gönne dir was Gutes. Gönne dein Körper was Gutes. Nur du, du und du bist wichtig heute. Und die Bibel sagt ganz was anderes. Wir lesen in Johannes 3, Vers 30. Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Gott möchte auf unserem Thron des Herzens sitzen. Und wenn da das große eigene Ich diesen Platz einnimmt, werden wir nicht siegen können. Wir müssen diesen Götzen niederreißen. Und es ist so schwer, dieses eigene Ich, das möchte groß sein. Es möchte, dass ich etwas gelte. Es möchte, dass meine Meinung zählt. Dass mein Wort das Letzte ist. Dass ich die erste Geige spiele. Und immer ich, ich und ich. Reiß es nieder. Das kann uns zum Götzen werden. Wenn wir erkannt haben, dass etwas in unserem Leben zum Götzen geworden ist, dann lasst uns wieder auf Gideon schauen. Und da gehen wir zurück zum Richter 6, Vers 27. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor dem Haus seines Vaters und von den Leuten der Stadt, es bei Tag zu tun, und er tat es bei Nacht. Gideon war gehorsam. Und das ist das A und O in unserem Leben, damit wir zum Sieg kommen können. Wenn Gott uns gezeigt hat, etwas ist in unserem Leben, was den Platz einnimmt, da wo ich hingehöre, und wir tun es nicht, werden wir niemals Sieg haben. Es sei denn, wir sind gehorsam. Wir müssen so wie Gideon gehorsam sein. Und wir sehen es, es ist nicht einfach. Und Gideon war es auch nicht einfach. Er fürchtete sich. Er hat es nachts gemacht. Wir werden auch kämpfen müssen. Wie auch immer. Und das wird nicht einfach sein. Möge Gott mir, möge Gott euch helfen, das zu tun. Gideon erfüllte gehorsam diesen Auftrag. Als Gideon das gemacht hat, fing er an, sich für den Auftrag vorzubereiten. Und wir lesen dann in Vers 35, Richter 6, 35, und er sandte Boten zu ganz Manasse und rief auch sie auf, ihm zu folgen. Er sandte auch Boten zu Aser, Sebulon und Naphtali, die kamen herauf, ihn entgegen. Er hat sich zum Kampf bereitet. Es war Auftrag erfüllt, er hat niedergerissen das, was niederzureißen war. Und jetzt heißt es, sich zum Kampf zu bereiten. Wir müssen uns auch bereiten zum Kampf. Unser Leben ist ein ständiger Kampf. Es gibt keine Ruhezeiten. Es gibt keine Ruhezeiten, wie wir bei Gideons gesehen haben, 40 Jahre. Denn wenn es ruhig wird in deinem Leben, das sollte für uns schon ein Indikator sein, irgendwas stimmt nicht. Denn der Feind ist ständig bemüht, uns irgendwie zu besiegen. Und er wird uns keine Ruhe geben. Und deswegen müssen wir uns bereiten. Deswegen müssen wir uns mit der Waffenrüstung ausrüsten. Und wir kennen die Waffenrüstung Gottes. Das Wort Gottes, das Gebet, die innige Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit Kindern Gottes. Wir müssen ständig auf der Hut sein und uns vorbereiten. Gideon hat sich vorbereitet. Er hat 32.000 Soldaten geholt. Und dann standen sie da und plötzlich kommt Zweifel. Kommt Zweifel in Gideons Leben. Vers 36. Und Gideon sagte zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du geredet hast? Sieh, so will ich geschorene Wolle auf die Tenne legen, wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden und unten trocken, so werde ich merken, dass du Israel durch meine Hand erretten willst, wie du geredet hast. Und es geschah so. Als er an anderem Morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus, presste den Tau aus der Wolle und füllte die ganze Schale mit Wasser. Und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, weil ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und der Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so, in derselben Nacht, dass es allein auf der Wolle trocken war und der Tau ringsum auf dem ganzen Boden. Gideon kam in Zweifel. Und er kam zu Gott und sagte: Gott, ist das tatsächlich so? Ist das mein Auftrag, dass ich zum Siegen berufen bin? Und er kommt zu Gott und Gott bestätigt das. Und wir sehen, Gott ist nicht wie wir Menschen. Er hat gesagt, er ist bereit zu wiederholen. Und wisst ihr, wenn Gideon gesagt hätte: Gott, es ist mir noch zu wenig. Lass, dass das schneit, aber nur auf der Wolle. Dass dort Schnee liegt, in Jerusalem, wo es niemals schneit, dann würde Gott auch das machen. Gott möchte uns die Bestätigung geben über seinen Auftrag. Und er wäre auch dann nicht zornig, wie Gideon es vermutet hat. Gott möchte in unserem Leben Klarheit. Und wir dürfen so getreu zu ihm kommen, wie Gideon bitten: Herr, zeige mir in der Sache, was du meinst. Hilf mir erkennen, was du hier in dieser Sache, die mich jetzt gerade betrifft, was ich tun soll. Und Gott wird dir helfen. Gott wird nicht dich in Ungewissheit behalten, dass du nicht weißt, was du zu tun hast. Jetzt ist alles erfüllt. Die Mannschaft steht da, Gideon hat die Überzeugung. Ich habe die Verbindung zu Gott, Gott ist auf meiner Seite. Jetzt kann es losgehen. In den Kampf. Aber jetzt sagt Gott: Jetzt möchte ich noch meinen Teil tun. Ich möchte dich vorbereiten. Ich möchte dich vorbereiten für den Kampf, damit du auch nach dem Kampf den Sieg behältst. Denn er sagt, es sind zu viele Soldaten. Lasst uns aufschlagen. Gideon Vers 7, Richter Vers 7 ab Vers 2, Richter Kapitel 7 ab Vers 2. Der Herr aber sagte zu Gideon: Das Volk, das mit dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in deine Hände geben könnte. Israel könnte sich gegen mich rühmen und sagen: Meine Hand hat mich errettet. So lass nun vor den Ohren des Volkes ausrufen: Wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um und lasse das Gebet. Und verlasse das Gebirge Gilead. Da kehrten das Volk 22.000 um, sodass nur 10.000 Mann zurückgeblieben sind. Und der Herr sagte zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, dort will ich sie prüfen. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von dem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab, und der Herr sagte zu Gideon: Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, dem stelle sondern gesondert auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um es zu trinken. Da war die Zahl deren, die aus der Hand zum Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend Wasser getrunken. Und der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Alles übrige Volk lass an sein Ort gehen. Wir Menschen benötigen Kraft. Menschliche Kraft. Wir benötigen 30.000 Mann zum Kämpfen. Und wenn wir uns gestärkt haben in der Bibel und haben die ganze geistliche Ausrüstung, dann denken wir, jetzt sind wir gerüstet. Jetzt kann ich was. Jetzt bin ich bereit. Und da sagt Gott, nein, du kannst nichts. Denn Gott sagt, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott möchte, dass wir ganz klein werden. Und erst dann kann er den Sieg geben. Und wir kennen ja als Bibelleser, wie die Geschichte weiterging. Mit 300 Mann ausgerüstet mit Fackeln und Posaunen haben sie das große Heer der Midianiter besiegt. Waren es die Fackeln? Waren es die Posaunen? Nein, es war die Kraft Gottes. Und Gott möchte durch diese Kraft uns den Sieg geben. Liebe Geschwister, Gott, sie gibt uns den Sieg. Lasst uns in unser Leben schauen. Gibt es da was runterzureißen? Wenn wir das gemacht haben, lasst uns Gott dienen von Herzen, lasst uns Bibel lesen, lasst uns geistlich wachsen. Und dann wird uns Gott Sieg geben. Dass wir mit Salomo jauchzen werden, wenn Gott dienen und ihm preisen können. Möge Gott uns geben, dass wir auf der Siegerseite einmal sein werden. Dass wir mit Christus dastehen, denn er gibt den Sieg. Er hat den Sieg errungen und er wird das auch in unserem Leben geben. Möge Gott uns segnen und jedem Einzelnen helfen. Amen.